Deutschlandfunk Interview. Der Regierungschef des laut Transparency International korruptesten Landes der Europäischen Union hat gestern einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher besucht. Nach Viktor Orbáns Aufwartung bei Putin hat die ungarische Regierung eine geplante Reise von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nach Budapest abgesagt. Die außenpolitische Lage an diesem Wochenende wollen wir zusammenfassen und besprechen. Am Telefon ist Ralf Stegner, SPD-Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Pinneberg in Schleswig-Holstein. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Hanne.
Herr Stegner, wie blicken Sie auf Orbáns Besuch bei Putin?
So sehr ich dafür bin, dass man Gespräche führt, so wenig ist es geeignet, wenn ausgerechnet Herr Orbán einen solchen Besuch macht, denn er spricht natürlich nicht für die Europäische Union. Im Gegenteil, das ist ja immer eher eine Provokation. Und so war das ja wohl auch hier gedacht. Er hat gerade dieses Rechtsaußenbündnis neu konstituiert nach den Europawahlen, bei dem seine Partei mitmacht. Und da kann man schon sehen, in welche Richtung das gehen soll. Also insofern schaue ich darauf überhaupt nicht mit irgendwelchen Einschätzungen, dass dann Ertrag bei rauskommen könnte, sondern ich sehe das ausschließlich als Provokation.
Wieso macht er das?
Ja, er macht ja ganz viele Dinge, um sich zu profilieren gegen die europäischen Nachbarn und sieht seine Gemeinsamkeit eher mit den Rechtsaußenparteien in Europa. Und die sind ja auf der Seite Putins. Insofern ist so ein Besuch dann wahrscheinlich eher ein Freundschaftsbesuch, als dass er nützlich sein könnte, irgendetwas in Richtung Kriegsende zu bewerkstelligen.
Herr Stegner, Orbán wie auch AfD und Wagenknecht-Partei hierzulande sagen, man müsse jetzt für Frieden in der Ukraine sorgen. Worin unterscheidet sich diese Position am rechten und am linken Rand von Teilen der SPD, die den Krieg einfrieren möchten?
Es geht uns darum, und das sind, glaube ich, nicht nur Teile der SPD, sondern das ist die überwiegende Mehrheit, die der Auffassung ist, dass wir neben der Unterstützung der Ukraine auf allen Wegen, auch militärischen Wegen zur Selbstverteidigung, dass wir sehen müssen, dass es Möglichkeiten gibt, zu einem Frieden zu kommen. Und der Vorschlag, den Rolf Mützenich nicht gemacht hat, darauf spielen Sie ja an, der sagte ja nur aus, wir können nicht nur immer darüber reden, wie der Krieg am besten geführt wird, sondern auch, wie er beendet werden kann. Und dieses mit dem Einfrieren war ja kein Permafrost-Gedanke, sondern die Überlegung, vielleicht über regionale oder zeitlich begrenzte Waffenstillstände zur Verhandlung zu kommen. Aber das ist eine Frage, die ordnet sich trotzdem ein in eine Linie, die sagt, Putin ist ein Kriegsverbrecher, das ist ein Angriffskrieg, er darf die Grenzen nicht mit Gewalt verschieben. Und da unterscheiden wir uns von den Rechtsaußenparteien und von den Populisten, die das ja leugnen.
Wie und unter welchen Voraussetzungen wäre ein diplomatischer Vorstoß für eine Waffenruhe in der Ukraine denn sinnvoll?
Das Problem mit der Diplomatie ist ja, dass sie, wenn sie Erfolg hat, immer noch hinter verschlossenen Türen funktionieren kann. Und deswegen sind öffentliche Vorschläge, egal wie sie aussehen, nicht geeignet, weiterzuhelfen. Im Übrigen wird die Ukraine als souveräner Staat sich das auch verbieten. Deswegen kann man schwer sagen, wie das aussehen kann. Ich glaube nur, dass man feststellen kann, dass die ausschließliche Sicht auf die militärische Perspektive ja nicht zu dem Erfolg geführt hat, den man sich davon versprochen hat. Also es hieß ja, wenn wir nur genug Waffen liefern, dann wird man den Putin an den Verhandlungstisch zwingen. Das ist bisher nicht erfolgt. Die militärischen Erfolge sind zweifelhaft. Wir haben eine Art Stellungskrieg, was ein simples Wort für einen schrecklichen Sachverhalt ist, weil jeden Tag viele, viele Menschen sterben und Zerstörung und all das, was den Krieg ausmacht, weiter vorangeht. Und wir haben das zusätzliche Problem, und darauf haben Sie ein bisschen angespielt, dass wir in den westlichen Demokratien auch schauen müssen, dass die öffentliche Meinung dabei bleibt, dass wir die Ukraine unterstützen müssen und dass eben nicht die Populisten Erfolg haben, die sagen, guck mal, die zahlen Waffen, liefern Waffen für einen Krieg, der nicht endet, und haben kein Geld für unsere eigenen Belange. Das ist ein Problem in Amerika, in Frankreich, auch in Deutschland, um das man sich natürlich kümmern muss.
Stichwort Populisten und damit zur Parlamentswahl morgen in Frankreich. Wenn es allen anderen politischen Kräften eines Landes nur noch darum geht, eine Kraft zu verhindern, in diesem Fall die Partei der Le Pen-Familie, in welchem Zustand befindet sich dieses Land dann?
Ich glaube, dass das eine sehr, sehr schwierige Herausforderung ist. Und in der Tat, die alleine Negativformierung, also sagen, wählt nicht die, die wird es allein nicht helfen. Man muss das, glaube ich, trotzdem machen. Gilt übrigens in Deutschland ja auch. Bei Stichwahlen zum Beispiel, dass man niemals zulassen darf, dass durch Versagen demokratischer Parteien rechtsradikale Einfluss bekommen. Aber richtig ist natürlich schon, dass die Antwort auf diese Herausforderung nicht nur ein Negativbündnis sein kann, sondern dass man sich mit der Frage auseinandersetzen muss, warum werden eigentlich rechtsradikale Parteien gewählt. Und was kann man dagegen tun? Und da liegt die Antwort, glaube ich, da gibt es keine einfache Antwort, und die ist sicher auch, hat sicher nationale Verschiedenheiten, aber da liegt die Antwort natürlich auch darin, dass man in den wichtigen Fragen, die die Menschen interessieren, in Zeiten von Veränderungen, wo wir Ängste haben, nicht zulässt, dass diese Ängste ausgebeutet werden, sondern dass man eine praxisbezogene Politik macht, die gerecht ist, die von den Menschen so empfunden wird, dass man sich um ihre Belange kümmert. Und dass man es nicht denen überlässt, die gar keine Lösung haben, sondern nur für alle Sündenböcke. Das sehen wir überall.
In der Außen- und Sicherheitspolitik müsste in der gegenwärtigen Lage ja Sicherheit eigentlich uneingeschränkt Vorrang genießen. Das ist aber nicht so. Und das kritisiert Norbert Röttgen. Wir hören den CDU-Außenpolitiker.
Auch beim Thema Verteidigung wurde ja gesagt, wir halten die 2% ein, also eine positive Botschaft. Aber nur, weil das Sondervermögen nun in den Haushalt transferiert wird und nur durch die Nutzung dieses einmaligen Sondervermögens erhält man das. Das heißt, eine Priorität Sicherheit, so viel kann man schon sagen, bei aller Ungenauigkeit und Uneinigkeit, die fortbesteht, das ist ja die Wahrheit des heutigen Tages, kann man sagen, Verteidigung ist jedenfalls keine Priorität.
Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen im Interview der Woche, das Sie morgen ab 11.05 Uhr bei uns im Deutschlandfunk hören können und auch online. Herr Stegner, wieso bekommt Verteidigungsminister Boris Pistorius, soweit bekannt, nicht das Geld, das er für die Bundeswehr benötigt?
Und ich teile die Einschätzung des Kollegen Röttgen überhaupt nicht. Man muss ja sagen, dieses Sondervermögen ist mit 2/3 Mehrheit beschlossen worden, von dem sozialdemokratischen Kanzler vorgeschlagen worden, dient dazu, dass die Bundeswehr Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit wieder erwirbt, die sie verloren hatte in den Jahren auch christdemokratischer Kanzlerschaft.
Aber selbst die Regierung gibt doch zu, ab 2025 ja, wird es sehr knapp mit der Finanzierung.
Das stimmt. Aber ich will sagen,
so, jetzt müsste doch jemand mal steuern. Wo ist der Bundeskanzler?
Der Bundeskanzler ist da und hat gesteuert. Und es ist genau das, worüber ich eben gerade gesprochen habe. Für den Haushalt 2025 ist sichergestellt, dass das geschieht, was wir zugesagt haben. Die mittelfristige und längerfristige Finanzierung, gerade bei einem fortschreitenden Ukraine-Krieg, den wir haben, wird nicht einfach aus dem normalen Haushalt möglich sein. Und es ist ja die Union, das sind Herrn Röttgens Parteifreunde, die blockieren, dass wir zu einer Veränderung kommen bei der Schuldenregel, die wir haben, die sehr orthodox angewandt wird. Anders übrigens als christdemokratische Ministerpräsidenten sich das wünschen. Und es wird dabei bleiben, dass wir das machen müssen mit der Sicherheit. Das ist ja gar keine Frage. Aber wer innere Sicherheit und äußere Sicherheit und soziale Sicherheit gegeneinander ausspielt, und das müssten wir ja tun, wenn wir mit den Rahmenbedingungen des Haushaltes jetzt machen, der würde doch nur dazu beitragen, dass die Populisten mal extra Flasche Shampoos aufmachen, Frau Wagenknecht, die ohnehin schon zunimmt in den Umfragen. Das können wir nicht machen. Im Rahmen der Haushaltsbeschränkungen, die wir jetzt haben, wird für den Haushalt 2025 das unternommen, was möglich ist, und die Zusagen auch eingehalten. Aber mittelfristig wird, solange wir eine solche unnormale Situation haben, mit Krieg mitten in Europa, mit all den Herausforderungen, wird das nicht einfach aus dem normalen Haushalt gehen. Und ich füge mal hinzu, es sind ja nicht die Jusos, sondern es sind konservative Wirtschaftsinstitute, liberale Wirtschaftsinstitute, die sich kritisch äußern zu dieser Schuldenregel, die wir haben und die wir sehr orthodox anwenden. Da muss es Veränderungen geben. Und wir haben ja nächstes Jahr eine Bundestagswahl. Das heißt, der Bundestagswahlkampf wird auch über diese Frage geführt werden.
Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner. Herr Stegner, danke schön fürs Gespräch und auf Wiederhören.
Danke Ihnen.